Liebe Gemeinde, ich bin froh, dass ich wieder hier sein kann, dass ich auch einige neue Gesichter sehe. Herzlich willkommen. Und ich bin Gott einfach dankbar, dass er so geführt hat, dass heute Abendmahl gefeiert wird. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, wie wir das handhaben. Ich wusste, es ist nicht der Tag, an dem wir es gewöhnlich machen. Aber so kam es und es passt einfach gut. Mein Predigtthema es geht um das Passa, es geht um das Abendmahl und es geht um den neuen Bund, den wir in Jesus haben. Und es hat einfach gut gepasst, dass wir heute das Abendmahl feiern durften. Und ich möchte, dass ihr eines während der heutigen Predigt im Kopf behaltet. Ich werde einiges aus dem Alten Testament euch zeigen, euch Hintergründe erklären. Das alles hat einen Zweck. Es geht nicht darum, dass wir Geschichte behandeln, sondern es geht darum, dass wir lernen, wie Gott denkt, was die Hintergründe zum Abendmahl sind, das wir heute feiern. Denn das Passa ist für uns jetzt erstmal weniger relevant. Aber wenn wir die Hintergründe verstehen, können wir das Abendmahl mehr schätzen, wenn wir wissen, was dahinter steckt und wie Gott denkt. Und das soll alles dazu führen, dass wenn wir das Abendmahl feiern, dass wir Gott umso mehr anbeten können für das, was er damals getan hat. Ich werde kurz wiederholen, was ich im letzten Mal behandelt habe, dass wir das kurz Revue passieren lassen können. Das erste war, ich habe einen Block gewidmet, um zu zeigen, dass Jesus Christus nicht umgebracht wurde von Menschen. Es war Jesus' Auftrag, von Gott gegeben, auf die Welt zu kommen und sein Leben zu lassen. Jesus hat es ganz deutlich gemacht, niemand nimmt mein Leben von mir, ich lasse es von mir aus. Das heißt, Jesus unterordnete sich dem Willen seines Vaters, der wollte, dass Jesus am Kreuz landet. Und somit war es kein Unfall, sondern das, was Gott unbedingt erreichen wollte in seinem Heilsplan für uns Menschen. Dann sind wir auf das Passafest eingegangen. Ich habe erklärt, dass es ein Erinnerungsfest sein sollte. Nach 430 Jahren Sklaverei sollte das Volk Israel befreit werden aus Ägypten. Und In der letzten Nacht, die das Volk dort verbrachte, gab es die 10. und schlimmste Plage, wo die Erstgeburt in ganz Ägypten starb, außer bei den Israeliten. Denn Gott hatte dort eine Alternative geboten und gesagt, ihr könnt euch ein Lamm nehmen, das kann stellvertretend sterben und das Blut streicht ihr an die Tür. Und wenn ich das sehe, werde ich vorübergehen. Und das bedeutet Passa, wörtlich vorübergehen. Und dieses Fest sollte jährlich gefeiert werden, um daran zu erinnern, Gott hat uns Freiheit geschenkt. Alles, was wir jetzt haben, verdanken wir ihm. Und es war Gott ganz wichtig, dass man das Passa nicht feiert, um eine gute Zeit zu haben, sondern um sich daran zu erinnern und Gott die Ehre zu geben. Wir verdanken dir unsere Freiheit, unser Leben. Danke Gott für das, was du damals getan hast. Aber, also der Zweck war diese Erinnerung. Eine andere Botschaft können wir daraus sehen. Indem Gott damals einen Stellvertreter anbot und sagte, okay, ihr könnt ein Lamm opfern anstelle von euren eigenen Kindern, hat er einen neuen Weg aufgemacht. Es gab vorher schon Opfer, Tiere wurden vorher schon geopfert zur Ehre Gottes, aber das war das erste Mal, dass wir sehen können, dass Tiere stellvertretend starben für Menschen. Später gab es Sündopfer, wo es ganz explizit war, dieser Mensch hat gesündigt, vor Gott ist er schuldig und deshalb wird jetzt dieses Tier für ihn getötet. Beim Passa war das nicht ganz eindeutig so, aber es war ein Meilenstein. Es war das erste Mal, dass Gott gezeigt hat, ich akzeptiere den Tod eines Stellvertreters anstelle von euch. Und das legt das Fundament dahingehend, dass wir verstehen können, dass Jesus unser Stellvertreter ist, als er sein Leben gab für uns. Gut, das war das Wesentliche vom letzten Mal. Ich bete kurz zu Beginn, ihr könnt gerne sitzen bleiben und dann gehen wir weiter. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Wort, in dem du uns zeigst, wie du denkst, wie du deinen Heilsplan entfaltest. Wir danken dir für deine Weisheit, für deinen Plan, dass du Jesus an diesem Kreuz sehen wolltest, von Anbeginn der Zeit an. Ich danke dir, dass du uns retten wolltest, Herr, die wir wirklich nicht attraktiv sind in deinen Augen, Herr. Denn wir sind deine Feinde gewesen und dennoch gabst du deinen Sohn, weil du uns liebtest, um uns zu retten. Wir wollen dieses Opfer besser verstehen. Wir wollen verstehen, was es mit diesem neuen Bund auf sich hat, den du schließt, durch, wie wir es im Abendmahl sehen, Herr. Und wir wollen dich bitten, dass der Zweck dieser Predigt nicht verfehlt wird, dass wir mehr verstehen vom Passa, vom Abendmahl, von deinem Opfer her, damit wir dir umso mehr preisgeben können dafür. Bitte segne mich, während ich versuche, das weiterzugeben und auch die Zuhörer, dass sie das verstehen und dich mehr anbeten können. Amen. Ich habe zu Beginn eine Frage an euch. Und zwar, ich denke, sie ist nicht zu schwierig. Antworten sollte man darauf finden. Was würdet ihr sagen, wo endet das Alte Testament und wo beginnt das Neue Testament? Also ich erwarte Antworten. Wie bitte? Ja, es ist eine interessante Herangehensweise, aber das ist nicht das, worauf ich hinaus wollte. Hat mal andere Vorschläge. Wo hört das Alte Testament auf? Maleachi. Wenn man nach Büchern geht, steht es in meiner Bibel genauso. Nach Maleachi kommt eine weiße Seite, da steht das Neue Testament und dann geht es mit Matthäus weiter. Aber wenn man einen Zeitpunkt aussucht, dann findet man den Übergang vom Alten Testament ins Neue Testament in der Kreuzigung von Jesus Christus. Und das wollen wir uns heute anschauen, denn dort wird der neue Bund besiegelt. Testament ist ein anderes Wort für Bund und darum soll es heute auch gehen. Und das soll im Zentrum stehen. Okay, das heißt, 30 nach Christus haben wir den eigentlichen Übergang von Altes Testament in Neues Testament. Wir wollen uns einfach zu Beginn einmal zwei Bünde anschauen. Ich weiß, Kelly und Patrick, die sind jetzt im zweiten Jahr beim EBTC und sie haben jetzt einen großen Teil ihres ersten Treffens der Thematik gewidmet. Welche Bündnisse hat Gott mit der Menschheit geschlossen? Es ist jede Menge, man kann da viel Zeit investieren. Das schaffe ich nicht und ich bin auch nicht kompetent, das alles zu zeigen. Aber wir wollen uns heute zwei anschauen, die relevant sind für das Passa und das Abendmahl, um die beiden zu verstehen. Lasst uns 2. Mose 24 aufschlagen. Dort sehen wir den Bund, den Gott schließt mit seinem Volk Israel am Berg Sinai. Ich lese aus 2. Mose 24, ab Vers 3. Und Mose kam und verkündigte dem Volk alle Worte des Herrn und alle Verordnungen. Da antwortete das Volk einstimmig und sprach: Alle Worte, die der Herr geredet hat, wollen wir tun. Da schrieb Mose alle Worte des Herrn nieder. Und er stand früh am Morgen auf und errichtete einen Altar unten am Berg und 12 Gedenksteine für die 12 Stämme Israels. Und Mose sandte junge israelitische Männer, damit sie Brandopfer darbrachten und Jungstiere opferten als Friedensopfer für den Herrn. Und Mose nahm die Hälfte des Blutes und goss es in Schalen. Aber die andere Hälfte des Blutes sprengte er auf den Altar. Darauf nahm er das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes. Und sie sprachen: Alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun und darauf hören. Da nahm Mose das Blut und sprengte es auf das Volk und sprach: Seht, das ist das Blut des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hat und aufgrund aller dieser Worte. Ich bin kein Jurist, ich habe keine Ambitionen, jemals einer zu werden, aber ich denke, hier sehen wir alles, was für einen rechtswirkenden Vertrag notwendig ist. Wir haben zwei Parteien, wir haben Gott, wir haben das Volk Israel, wir haben eine Absichtserklärung von Gott, er möchte das Volk Israel zu seinem besonderen Volk machen und wir haben die Absichtserklärung von den Israeliten, die sagen: Ja, alles, was du sagst, wollen wir tun. Es ist gut. Und jetzt wird ein Vertrag abgeschlossen, wenn man so möchte. Der Bund wird geschlossen und das wird später noch relevant, wie das genau gemacht wird. Der bereits von Gott aufgesetzte Vertrag wurde niedergeschrieben, sodass man ein Dokument hatte. Dieses wurde dann noch einmal vorgelesen vor dem Volk, dass sie alle hörten, worum es geht, worauf sie sich einlassen und sie gaben in Vers 7 ihr Einverständnis genau darauf. Und dann wurde der Vertrag abgeschlossen. Heute wird man eine Unterschrift drunter setzen, aber Gott hat eine andere Art, Bündnisse mit Menschen zu schließen. Und in diesem Fall, wie auch später in Jesus, wurde der Bund besiegelt mit Blut. Lesen wir nochmal Vers 8. Da nahm Mose das Blut und sprengte es auf das Volk und sprach: Seht, das ist das Blut des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hat, aufgrund aller dieser Worte. Ab diesem Zeitpunkt, ab dem Besprengen des Volkes mit dem Blut, war der Bund gültig. Dieser Bund beinhaltete mit dem Volk Israel unter anderem die Gesetze wie Priesterdienst abzuhalten sei, dass der Sabbat einzuhalten sei, Reinheitsgesetze, aber auch, und darum soll es ja heute gehen, die jährlichen Feste. Das Passa war expliziter Teil dieses Bundes. Das heißt, um unserer Thematik einfach nochmal diese Stellung zu geben, in Kapitel 23, also nur ein Kapitel vorher, wird das Passa noch einmal wiederholt und gesagt: Das ist mein Wille, dass ihr das haltet. Und es wurde ganz explizit also vorgelesen und das Volk sagte: Ja, das wollen wir tun. Somit war das Passa Teil des alten Bundes. Man sollte es jährlich feiern, um daran zu gedenken, Gott hat das Volk Israel aus Ägypten gerettet. Nach diesem Vertrag sollte dieses Fest jährlich und auf unbeschränkte Zeit gefeiert werden, solange dieser Bund Gültigkeit hätte. Und das wurde nicht definiert, wann es denn soweit wäre, dass er ausläuft. Und so war es auch. Als Gott Mensch wurde, wurde er nicht nur Mensch, sondern er wurde auch Jude. Jesus Christus wurde Jude. Und wir waren auf den Jugendtagen vor einigen Tagen und dort hat ein Mädchen gesagt: Ja, das Neue Testament beginnt mit der Geburt Jesu. Wenn es darum geht, dass man es definiert, als welche Bündnisse gelten, dass man eine alte Ordnung hat und eine neue in Christus, dann können wir ganz klar sehen, dass während Lebzeiten von Jesus war der alte Bund noch aktiv. Denn Jesus war Jude und Jesus war sündlos vor Gott. Das heißt, er hat alles getan, wie Gott es wollte. Und er als Jude nach dem Fleisch sollte so leben, wie es das Gesetz verlangt hat. Das heißt, wenn wir Lukas 22 lesen, das ist ja Herz der ganzen Predigtreihe, wo das Passa gehalten wird und das Abendmahl eingeführt wird, ist es nicht verwunderlich, dass Jesus genau das macht. Denn er war verpflichtet als Jude, dieses Fest zu feiern. Lesen wir dazu nochmal Lukas 22. Ihr könnt gerne einen Finger drin behalten. Darum wird es in der nächsten Zeit gehen. Lukas 22, Verse 7 und 8 erstmal nur. Lukas 22, 7 bis 8. Es kam der Tag der ungesäuerten Brote, das ist ein anderer Name für das Passafest, an dem man das Passa schlachten musste. Und Jesus sandte Petrus und Johannes und sprach: Geht hin, bereitet uns das Passa, damit wir es essen können. Jesus hält sich so wie jederzeit in seinem Leben vollkommen an das von Gott gegebene Gesetz seines Bundes. Das Passa wird gefeiert werden. Und wir haben die Verse 14 bis 18 heute schon mal gelesen. Ich lese sie aber nochmal. Und als die Stunde kam, setzte er sich zu Tisch und die 12 Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen: Mich hat herzlich verlangt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, ich werde künftig nicht mehr davon essen, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Und er nahm den Kelch, dankte und sprach: Nehmt diesen und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, ich werde nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Bis jetzt ist das Abendmahl noch gar nicht in Sicht. Bis hierhin in Lukas feiert Jesus das ganz normale, traditionelle Passafest. Und die Verse 19 bis 20 zeigt etwas Neues auf. Aber wir müssen uns dessen klar sein, Jesus feierte ein letztes Mal vor seinem Tod ein vollwertiges, vollständiges, letztes Passa mit seinen Jüngern. Und es hat ihn herzlich verlangt, genau das zu tun. Patrick, könntest du die Folie einmal anstrahlen? Jetzt gibt es zwei Sachen, erschreckt euch nicht. Ich gehe recht schnell durch diese Folie. Wir müssen, guckt mich aber bitte noch einmal an, okay? Nicht alle dahin gucken. Laut Mose, laut dem Bund, den Gott geschlossen hat mit dem Volk Israel, gab es nur drei Bestandteile, die wirklich zählten an diesem Abend. Und das war das Passahlamm selbst, es war das ungesäuerte Brot und es waren bittere Kräuter. Jetzt ist es so, dass über die Jahrhunderte hinweg Traditionen dazugekommen sind. Die sind schön und gut. Manche sind vielleicht zu kritisieren, wenn man sich gerade schaut, welche Gesetze sind über die Jahrhunderte hinweggekommen, was die Pharisäer dem Volk aufgebürdet haben. Aber in diesem Fall hat man Traditionen gefunden, die das Passa in seiner Wirkung unterstützt haben. Deshalb finde ich es gut und wir können sie nicht einfach ignorieren, obwohl sie ja eigentlich nicht in der Bibel stehen, weil Jesus genau ein Passa nach diesem Schema gefeiert hat und sich dessen bedient hat, auch als er das Abendmahl einführte. So zum Beispiel gibt es keinen Wein im ursprünglichen Passa, aber Jesus gibt uns, gibt einmal, wie wir eben gelesen haben, eine Runde, ein Kelch rum und später auch beim Abendmahl gibt er einen zweiten Kelch, den wir sehen, herum. Und deshalb ist es wichtig, dass wir das sehen. Wir wissen, es ist nicht von Gott so angeordnet, aber Gott benutzte genau das, um wichtige Inhalte zu kommunizieren. Das heißt, die drei Bestandteile habe ich genannt, Lamm, Brot und Kräuter, alle drei kamen vor in dem, was die rabbinische Tradition dazu getan hat. Und das war das Essentielle. Und alles andere war zweckdienlich und kam dazu. Und ich gehe kurz durch, weil die Zeit es auch nicht erlaubt, dass wir da zu viel bleiben und es ist vielleicht auch nicht so zweckdienlich, aber behaltet im Kopf, das Passa hatte zum Sinn, dass man sich erinnert an den Auszug aus Ägypten, Gott hat uns gerettet. Und diese Traditionen haben einzelne Aspekte dieser Rettung hervorgehoben, damit man Gott explizit für die einzelnen Dinge danken konnte. Und deshalb finde ich, sie ist eigentlich eine sehr schöne Tradition, die man dazu getan hat. Zuerst gab es eine ganz normale Danksagung. Also bevor irgendetwas mit dem Passa begann, gab es den Hausherrn, den Vater, der hat erst einmal gedankt. Wir sehen, dass Jesus das tut in Vers 17. Er nahm den Kelch und er dankte, ja, lese ich auch lieber direkt vor, bevor ich mich hier vertue. Er nahm den Kelch, dankte und sprach, nehmt diesen und teilt ihn unter euch. Das heißt, Jesus hat einen Kelch in der Hand, er dankt und dann gibt er ihn rum und sagt, teilt ihn unter euch. Das ist noch nicht der Becher, den wir später sehen beim Abendmahl. Das ist ganz wichtig. Das ist noch nicht der Becher des Bundes. Und mich als Kind hat das immer verwundert. Ich habe immer gesagt, das stimmt doch gar nicht. Also warum nehmen wir erst das Brot und dann den Wein? Jesus hat doch zuerst den Wein verteilt. Und dann kam das Brot und dann wollte er nochmal Wein ausschenken. Das hat mich immer verwirrt. Aber es war Teil des Passa. Und es gab vier Becher von Wein, der war verdünnt, dass man sich nicht betrinkt, denn es sollte immer noch darum gehen, man denkt an Gottes Wirken und das sollte wichtig sein. Und man dachte beim ersten Becher, den Jesus hier in Vers 17 verteilt, daran, wie Gott Israel damals gesegnet hat. Welchen Segen hat das Volk erlebt, dadurch, dass sie aus dieser Sklaverei befreit worden sind? Wie gut geht es ihnen jetzt? Und man dankte Gott dafür, als man den Becher getrunken hat. Man kann sich das vielleicht ähnlich vorstellen wie wir, wenn wir das Abendmahl nehmen. Wir denken auch an Jesu Opfertod, während wir es trinken. Das hat eine besondere Bedeutung für uns. Die Juden hatten vier von solchen Bechern und bei jedem Einzelnen dachten sie an einen einzelnen Aspekt ihrer Errettung. Danach gab es eine rituelle Waschung. Wenn man sich aus dem Fenster lehnt, könnte man sagen, das war ungefähr der Zeitpunkt, wo vielleicht Jesus die Füße seiner Jünger gewaschen hat, um sie zu demütigen und ihnen zu zeigen, ne, wer im Reich Gottes etwas zählt, der ist der Niedrigste von allen, er dient den anderen. Aber das möchte ich nicht festlegen und es ist auch nicht weiter wichtig. Aber dieses Ritual galt dem, dass man sich äußerlich wäscht, um zu zeigen, was innerlich vorgeht. Es sollte um Gott gehen, es sollte um Preis gehen, es sollte um Dank gehen. Und ähnlich wie wir eine Prüfminute eingeführt haben bei uns, wenn wir das Abendmahl einnehmen, sollte auch damals eine Atmosphäre geschaffen werden, wo man rein vor Gott ist und sich auf nichts anderes konzentriert, als auf das, was er getan hat, dass die Seele unbeschwert ist und sich freuen kann an der Errettung damals. So auch wir. Also wenn wir Sünden haben, die wir nicht bekannt haben, und wir nehmen das Passa zu uns, unsere Gedanken sind zumindest zum Teil nicht beim Herrn, weil wir nicht diese Gemeinschaft mit ihm haben. Und es soll beim Abendmahl genau darum gehen, dass man daran denkt, was Gott getan hat. Und nichts anderes soll im Vordergrund sein. Und ja, ich glaube, ich vergleiche zu viel. Eigentlich ist das ja gar nicht so Thema. So, danach gab es das ungesäuerte Brot. Man hat es getaucht in die bitteren Kräuter. Das heißt, man hat diese geforderten Dinge von Mose umgewandelt und eine schöne Tradition daraus gemacht. Und man hat gesagt, wir machen das, damit wir uns an die Bitterkeit in Ägypten erinnern. Man tauchte das Brot dort ein, man aß es und man dachte, oh, das war schlimm. Meine Güte, 430 Jahre Sklaverei, das war wirklich bitter. Wieder ein neuer Aspekt, an den sie dachten. Dann sangen sie traditionell zwei Psalmen und danach kam der zweite Becher. Und dort dachte man daran, okay, wie hat Gott denn jetzt überhaupt, was hat er benutzt, um Israel zu retten? Und dort gab es den Becher der Plagen. Und auch dort gab es eine Zeremonie, wie man den getrunken hat. Auf jeden Fall werden alle 10 Plagen genannt. Und man trinkt diesen Becher und man denkt an genau das, wie Gott das getan hat. Danach sollte der Hausherr oder der Vater erklären, wozu man das Passa überhaupt feiert. Und das ist wichtig. Letztes Mal habe ich das erwähnt. Als Gott das Passa anordnete in 2. Mose, hat er an vielen, vielen Stellen immer gesagt, es ist ein Erinnerungsmahl, ja. Aber ihr erinnert euch nicht nur für euch selbst, sondern ihr feiert dieses Fest, damit, wenn man euch fragt, warum macht ihr das, Zeugnis geben könnt über das, was Gott getan hat. Wenn euch eure Kinder fragen, warum ihr das macht, sagt, Gott hat uns damals gerettet. Und wenn euch Fremdlinge fragen, warum macht ihr das, es sollte ein Zeugnis sein, dass man darüber redet und nicht vergisst, was Gott getan hat. Und ich muss an 1. Korinther 11 denken, wo wir das Abendmahl haben und dort steht, solange ihr dies tut, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Auch wir denken zurück an das, was geschehen ist und wir verkündigen, indem wir das tun, was er damals getan hat. Wir verkündigen den Tod des Herrn, bis er kommt. Ähnlichkeiten, wieder. Und erst danach gab es das Hauptmahl, das Lamm wurde gegessen, zusammen mit dem Brot. Und danach gab es einen Becher, der eine besondere Relevanz für uns bekommen wird, der Becher der Erlösung. Als man diesen trank, dachte man daran, wie Gott Israel erlöst hat aus dieser Sklaverei. Für sie bedeutete dieser Kelch unglaublich viel. Für sie, ne, das war das Herzstück des ganzen Passas, die Erinnerung an die Erlösung aus der Sklaverei. Und dieser Becher symbolisierte das. Das war wahrscheinlich zusammen mit dem Lamm der Höhepunkt der ganzen Zeremonie. Dann wurden weitere Psalme gesungen und ein vierter Becher, wo man dann Gott gepriesen hat, wo man Lieder gesungen hat, wurde herumgereicht. Auch wenn diese rabbinischen zusätzlichen Traditionen durchaus zweckdienlich sind für das Feiern eines solchen Erinnerungsmahles, waren sie vom Bund Gottes her nicht verbindlich. Und das ist wichtig, wenn wir uns daran erinnern, Jesus war ein absolut perfekter Jude in Gottes Augen. Er hat nie gesündigt, er hat sich immer an alles gehalten, was Gott wollte. Und er hält sich auch an das Schema dieses Ritus, soweit wir sehen können, bis zu einem bestimmten Punkt. Wenn wir Verse 19 und 20 in Lukas 22 lesen, führt er das Abendmahl ein. Und das weicht ganz klar ab von diesem bisherigen festgetretenen Ritus. Lesen wir die noch einmal. Verse 19 bis 20. Und er nahm das Brot, dankte, brach es, gab es ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl, wenn ihr euch einordnen wollt, wann das geschieht. Es geschah nach dem Mahl. Wenn man sich anschaut, was alles gefordert war, gab es das Passalam, die ungesäuerten Brote und die Kräuter. Wenn Jesus also nach dem Mahl erst das Abendmahl einführt, hat er mosaisch gesehen alles erfüllt. Er sollte ein letztes Mal das Passa feiern und er hat es getan und dann weicht er ab, wo es nicht mehr relevant ist. Ab dann gibt er eine neue Tradition, die wir heute halten sollen und wir kommen. Ich lese nochmal Vers 20, denn er war zu schön, um ihn hier einfach zu unterbrechen. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Somit hat Jesus das Passa vollständig, wie Gott es wollte, abgehalten, ein letztes Mal. Und er hat sich darauf gefreut, er hat es gerne gemacht. Aber jetzt kommt es, was ihm besonders wichtig war. Denn Jesus führt hier ein, was im Alten Testament bereits vorhergesagt wurde. Es würde einen neuen Bund geben, der besser sein würde. Und er tut das in Versen 19 bis 20. Und er bedient sich genau der Tradition, die wir hier sehen. Jesus nimmt den Becher der Erlösung nach dem Mahl, wo die Juden dran gedacht haben, okay, dieser Becher symbolisiert unsere Errettung aus der Sklaverei, aus Ägypten. Wenn wir heute Abendmahl trinken, ist es vielleicht interessant zu wissen, der Becher, den wir trinken, symbolisiert für uns das Gleiche. Freiheit von Sklaverei, von Sünde und vom Tod. Und es ist Jesus Blut, der das für uns erreicht hat. Ich denke nicht, dass es Zufall ist, dass Jesus genau zu diesem Zeitpunkt das nimmt. Und John MacArthur und Arnold Fruchtenbaum sind sich ziemlich sicher und sie zeigen, alles deutet darauf hin, es ist genau dieser Becher, den Jesus verwendet hat und ihm eine neue Bedeutung gibt. Und das ist wirklich etwas zum Staunen. Jesus führt einen neuen Bund ein. Und dieser Kelch symbolisiert diesen. Schauen wir uns kurz an, wie nochmal, um zu wiederholen, wie führt Gott einen neuen Bund ein? Es war Gott, der den Bund am Sinai mit seinem Volk Israel abschloss. Der Bund war somit göttlichen Ursprungs. Somit hatte auch nur Gott Recht und die Macht, diesen Bund auch auszusetzen und einen neuen Bund mit den Menschen zu schließen. Und somit haben wir hier wieder Gott als Mensch, der einen neuen Bund schließt. Nach dem gleichen Mechanismus macht er ihn geltend, wie auch damals schon. 2. Mose 24, Vers 8, da nahm Mose das Blut, sprengte es auf das Volk und sprach, seht, das ist das Blut des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hat, aufgrund aller dieser Worte. Und dann lesen wir Lukas 22, Vers 20, desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund. Worin besteht dieser Bund? In meinem Blut, das für euch vergossen wird. Hier geschieht eine entscheidende Wende für die Heilsgeschichte dieser Welt. Beim Abendmahl wurde der neue Bund angekündigt und nur wenige Stunden später wurde er durch Jesu Blut besiegelt, als er am Kreuz hing und starb. Das ist wichtig in Gottes Augen. Ich würde euch bitten, vielleicht mit mir Hebräer 9 einmal aufzuschlagen, denn wir werden auch dort gleich noch etwas sehen. Warum musste Blut fließen? Die Bedeutung von Blut hat in der Bibel eine interessante Rolle. Ich kann nicht auf alles eingehen. Für uns bedeutet das Blut zweierlei Dinge, würde ich sagen. Mindestens zwei Dinge, wenn es ums Abendmahl geht. Erstens ist das Blut das Zahlungsmittel, mit dem Gott uns reinigt. Er bezahlt unsere Sünden und er reinigt uns. Wenn wir 1. Johannes 1 uns anschauen, da heißt es, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und dann, und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Das heißt, es hat eine reinigende, eine bezahlende Komponente, aber vor Gott war es wichtig, dass Blut fließt, denn er braucht Blut, um einen neuen Bund abzuschließen, so wie damals auch. Also sind wir jetzt in Hebräer 9 und wir lesen Vers 16. Denn wo ein Testament ist, da muss notwendig der Tod dessen eintreten, der das Testament gemacht hat. Denn ein Testament tritt auf den Todesfall hin in Kraft, da es keine Gültigkeit hat, solange derjenige lebt, der das Testament gemacht hat. Daher wurde auch der erste Bund nicht ohne Blut eingeweiht. Wenn ich euch also nochmal frage, wann beginnt das Neue Testament? Wann beginnt der neue Blut, der neue Bund? Er ist erst dann gültig, wenn Blut diesen Bund besiegelt. Und diese Besiegelung fand statt an Jesu Kreuz, als sein Blut wörtlich floss und genau das erreichte. Das ist entscheidend. Wenn wir uns weiter Hebräer 9 und 10 anschauen, sehen wir, dass Gottes Plan es immer war, den alten Bund durch einen besseren zu ersetzen. Ich darf das sagen, ich schäme mich nicht. Ich weiß, heute sind immer noch Juden auf der Welt, die Jesus als Messias abgelehnt haben. Sie feiern weiterhin das Passa, sie sind im alten Bund. Aber ich schäme mich nicht zu sagen, unser Bund ist besser, weil das sagt die Bibel selbst. Das steht in Hebräer 9, Vers 10. Dort heißt es, diese alte Ordnung würde abgesetzt werden, sie ist so lange gültig, bis eine bessere Ordnung kommen würde. Und ich würde einfach gerne mit euch anschauen, warum diese neue Ordnung so viel besser ist und warum wir uns so darüber freuen können, dass wir einen neuen Bund mit Jesus Christus haben und dass er uns das Abendmahl gegeben hat, um das zu feiern. Lesen wir Hebräer 10, die Verse 1 bis 13. Denn weil das Gesetz nur einen Schatten der zukünftigen Heilsgüter hat, nicht die Gestalt der Dinge selbst, so kann es auch mit den gleichen alljährlichen Opfern, die man immer wieder darbringt, die Hinzutretenden niemals zur Vollendung bringen. Vielleicht unterbreche ich hier kurz. Das ganze Kapitel baut darauf auf, es erklärt, wozu gab es den alten Bund. Es erklärt zum Beispiel, der Tempel sollte, das Allerheiligste sollte zum Beispiel darstellen, hier ist der Himmel. Also man versucht, eine Abbildung zu machen von Realitäten, die im Himmel sind. Und man versucht es mit den Möglichkeiten, die man halt hat. Man baut ein Haus, das Allerheiligste ist sozusagen der Himmel. Und einmal im Jahr kommt ein Hohepriester, um für die Sünden des Volkes dort Blut zu vergießen. Und das wird aufgegriffen und es zeigt einfach, das waren alles Schatten. Alles sollte hindeuten auf das, was kommen sollte. Etwas viel Größeres. Das waren Schatten, wie hier steht, und nicht die Dinge selbst, nicht die Essenz, die Gott vorhatte, noch zu zeigen, die real waren. Und hier sehen wir diese Opfer, die man jedes Jahr dargebracht hat, haben diejenigen, die es gebracht haben, niemals zur Vollendung gebracht. Hätte man sonst nicht aufgehört, Opfer darzubringen, wenn die, welche den Gottesdienst verrichten, einmal gereinigt, kein Bewusstsein von Sünden mehr gehabt hätten? Stattdessen geschieht durch diese Opfer alle Jahre eine Erinnerung an die Sünden. Denn unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. Das ist essentiell. Wir haben das ganze Alte Testament hindurch. Opfer, Opfer, Opfer. Aber wir sehen hier, diese Opfer waren unvollkommen. Und sie haben vor Gott das Sündenproblem nicht gelöst. Hier steht, unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. Und der Autor des Hebräerbriefs legt jetzt aus, woran man das sehen kann im Alten Testament. Lesen wir weiter. Darum spricht er, Gott, bei seinem Eintritt in die Welt. Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet. An Brandopfern und Sündopfern hast du kein Wohlgefallen. Da sprach ich, siehe, ich komme. In der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen zu tun. Ich springe zu Vers 10. Aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi. Und zwar ein für alle Mal. Und jeder Priester steht da und verrichtet täglich den Gottesdienst und bringt oftmals dieselben Opfer dar, die doch niemals Sünden hinwegnehmen können. Er aber hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, das für immer gilt, zu Rechten Gottes gesetzt und er wartet hinfort, bis seine Feinde als Schemel für seine Füße hingelegt werden. Wir sehen also, ich hoffe, es ist klar geworden, Gott hatte von Anfang an vor, diesen vollkommenen Bund einzuführen. Er wollte einen vollkommenen Bund mit einem vollkommenen Opfer einführen. Denn bis dahin haben die Dinge nicht ausgereicht. Man hat jedes Mal die Opfer wiederholen müssen. Sie haben das Sündenproblem nicht gelöst. Für Gott war es aber möglich, über die Sünden hinwegzusehen, weil er wusste, ich würde meinen eigenen Sohn senden. Das einzige für mich akzeptable Opfer, das sterben würde und die Sünde der Welt hinwegnehmen könnte. Er hat alles auf diesen Moment ausgerichtet, als Jesus am Kreuz starb. Das war das, woran die ganze Geschichte hängt. Denn alles zuvor hat David niemals durch seine Opfer die Errettung erlangt. Nein, es war sein Glaube an Gott und auch an den Erlöser, der kommen würde. Das Sündenproblem von David, der lange vor Jesus gestorben ist, wurde auch in Jesus gelöst. Und jetzt haben wir also einen neuen Bund, der so gewaltig ist, der so viel besser ist als der alte. Und der bedeutet, wir haben eine neue Ordnung. Für die Gläubigen ändert sich alles oder sehr viel. Die Opfergesetze des alten Bundes sind für die Gläubigen nach Jesu Tod irrelevant, weil sie nun einen neuen Vertrag mit Gott geschlossen haben. Wozu sollte man unvollkommene Opfer weiterhin opfern, immer wieder opfern? Denn das alles war nur ein Schatten der Realität, die Gott ja zeigen wollte. Jesus selbst kam, das Lamm, das Gott selbst ausgewählt hatte, kam auf diese Welt. Und ein für alle Mal hat er mit dem Sündenproblem ein Ende bereitet. Er hat den Zorn seines Vaters vollständig getilgt. Warum sollte man weiterhin opfern? Denn alles wäre nur Schatten. Wir haben das Wahre, the real thing. Wir müssen uns nicht an Ersatzmittel wenden. Die Reinheitsgesetze fallen weg. Ne, damals musste man nach außen hin sich reinigen, damit man auch in den Tempel gehen konnte. Ne, Priester mussten sich immer reinigen, wenn sie sich Gott nahen wollten. Äußerlich mussten sie das machen. Und da war unter anderem wichtig, dass sie auch koscher essen, ne, dass sie zum Beispiel kein Schwein essen durften. Wir Christen dürfen das, weil wir wissen, wir haben einen neuen Bund, wir haben neue Gesetze, wir sind nicht mehr daran gebunden, uns daran zu halten. Und wir wissen, dass die Verunreinigung des Menschen nicht von außen geschieht, was er ist, sondern es kommt von innen nach außen. Und wir wissen, in Jesus haben wir die Freiheit auch, da etwas anderes zu essen. Das Priestertum des Alten Testaments wurde abgeschafft, denn wir lesen ebenfalls die gleichen Kapitel in Hebräer 9 und 10, zeigen uns, dass wir in Jesus den einzigen perfekten Hohepriester haben, der für uns täglich eintritt, jeden Tag vor Gott ist und nicht nur wie damals der Hohepriester nur einmal im Jahr dorthin kam, selbst unvollkommen war, selbst gesündigt hat. In Jesus haben wir die Vollkommenheit erreicht. Deshalb brauchen wir keine menschlichen Mittler mehr zu Gott. Der Vorhang zum Allerheiligsten damals zerriss, als Jesus gestorben ist. Somit, was damals den Himmel symbolisiert hat, war offen für die Welt. Jeder, der Jesus aufnimmt, kann, nach Johannes 1, Vers 12, hat das Anrecht, ein Kind Gottes zu sein. Jeder. Und wir brauchen keine Menschen mehr, die das für uns vermitteln, denn Jesus selbst ist unser Mittler. Das ist so wunderbar. Ansonsten wären wir auch an den Tempel in Jerusalem gebunden. Also wenn Jesus diesen neuen Bund nicht geschlossen hätte, wäre die ganze Heilsgeschichte würde sich immer noch im Nahen Osten abspielen. Das Volk Israel wäre immer noch der einzige Ort, wo man sich Gott nahen konnte. Das heißt, entweder würden wir alle dorthin, wenn wir dort mit Gott zu tun haben wollen, oder wir wären einfach weit weg davon, was wahrscheinlicher ist, und wir würden von Gott wenig wissen. Aber in seinem neuen Bund ist Gott weggegangen von diesem Volk, dass er sagt, das ist mein Volk, sondern er sagt, er öffnet es für alle Nationen. Jeder kann von nun an Vergebung bekommen, wenn er Jesus aufnimmt. Und dieser neue Bund ist so viel besser und beeindruckender als der alte, dass er den alten ablöst. Das kann ich auch sagen, weil Hebräer mich wieder deckt. Hebräer 8, Vers 13 sagt genau das. Und es bezieht sich auf das, was wir in Lukas lesen. Es bezieht sich auf die Einführung des Abendmahles. Hebräer 8, Vers 13, dort steht, indem er, also Jesus sagt, einen neuen hat er den ersten Bund für veraltet erklärt. Was aber veraltet ist und sich überlebt hat, das wird bald verschwinden. Der alte Bund ist vergangen und wir haben einen viel erfüllenderen in Jesus. Und ich möchte zum Ende meiner Predigt dich einfach ermutigen, darüber nachzudenken, ob dieser Bund auch für dich gilt. Denn damals wie heute ist klar definiert, wer in diesem Vertrag drin ist oder nicht. Damals wurde es auf das Blut, damals wurde beim Bundesschluss auf das Volk gesprengt. Das Volk war nun unter diesem Bund. Jetzt hast du Völker drumherum. Wenn die jetzt auch zu Gottes Volk gehören mussten, musste dort ein Mann sich in die jüdische Kultur begeben. Er musste Jude werden, er musste ablegen, was er vorher war. Ein Mann musste sich beschneiden lassen, er musste komplett Jude werden, wenn er zum Volk Gottes gehören wollte. Und das ist jetzt nicht mehr so. Aber es war klar definiert, wer zum Volk Gottes gehört und wer nicht. Und auch dieser neue Bund ist definiert. Ich habe gesagt, das Sündenproblem wurde gelöst von Jesus. Ja, das wurde es. In seinem Blut kann jede Sünde vergeben werden, von jedem Menschen. Aber dennoch ist definiert, für wen dieser Vertrag gilt. Ich zitiere einfach nochmal den bekanntesten Vers, wahrscheinlich der bekannteste Vers, den es gibt, Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Alle oder nur alle, die an ihn glauben? Es ist eine Bedingung. Ja. Man muss dieses Angebot von Jesus natürlich annehmen. Jesus hätte die Kompetenz, alle Sünden der ganzen Welt zu vergeben. Dafür ist sein Opfer vollkommen genug. Aber es gilt nur für die, die auch daran glauben. Die sagen, okay, Gott, ich erkenne vor dir, ich habe ein Problem, ich habe gesündigt, ich bin unvollkommen von dir. Ich weiß, dass du Sünde hart bestrafst. Du gerechter Gott sagst, ja, der Lohn der Sünde ist der Tod. Ich verdiene den Tod, weil ich gesündigt habe. Ich brauche deine Hilfe und ich sehe in Jesus die Möglichkeit, diese Hilfe zu bekommen. Ich bitte dich, vergib mir meine Sünden und komm in mein Leben. Ich möchte ein neues Leben in dir führen und Jesus gibt es dir. Alle, die ihn annahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu heißen. Wir haben heute das Abendmahl gefeiert. Der Kelch ging rum. Der Kelch erinnert an den Kreuzestod. Ich weiß nicht, ob du den Kelch genommen hast, ob du getrunken hast, aber es wurde heute gesagt, der Kelch gilt, ist nur für die von Relevanz, die tatsächlich zur Familie Gottes gehören, die Vergebung haben. Denn nur diese können sich auch an etwas erinnern. Ne, so wie damals, Passa, warum sollte das ein Assyrer feiern? Warum sollte ein Assyrer feiern, dass Gott Israel damals gerettet hat? Er ist nicht Teil des Volkes Israels. Das Abendmahl ist auch nur für das Volk, also für die Gemeinde Jesu da. Und ich ermutige dich einfach, stelle gute Fragen. Stell dir die Frage, wenn du nicht hundertprozentig sicher bist, und selbst wenn du hundertprozentig sicher bist, vielleicht frag mal einige aus dieser Gemeinde, was sie davon denken. Bist du wirklich zweifellos jemand, der unter dem neuen Bund steht? Jemand, der mit Gott diesen Vertrag hat? Bist du jemand, der gekommen ist mit seinen Sünden und alle bei Jesus abgeladen hat und der Vergebung und neues Leben erhält in seinem neuen Bund durch seine große Gnade? Vielleicht bist du nicht weit weg, aber du solltest dir diese Fragen stellen, denn davon wird deine Ewigkeit abhängen. Ich beende die Predigt mit einem Gebet. Ich würde euch bitten, dazu aufzustehen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Es ist so vollkommen, es zeigt uns so vieles, Herr. Und je tiefer wir eintauchen, desto mehr entdecken wir ja, die Tiefen deines Planes, Herr. Wir können uns freuen, weil wir mehr von dir erfahren und du bist so wunderschön, Jesus. Wir können uns freuen über deine Gnade und deine Liebe zu uns, die einfach unseren Verstand übersteigt. Wir danken dir, Herr, dass du alles getan hast, um uns zu retten, dass du deine Liebe bewiesen hast, dadurch, dass du selbst den Tod gelitten hast und dass du durch dein unschuldiges Blut, das vergossen wurde, ein möglicher Stellvertreter für Menschen bist. Ich möchte dich bitten, Herr, dass wir dieses Angebot annehmen. Ich danke dir für jeden, für den es gilt, Herr, aber ich bitte dich auch, baue dein Reich und lass weitere Leute genau dieses Angebot annehmen und sagen, Jesus, ich möchte dein Blut, dass es anstelle von meinem vergossen wird, damit ich Frieden haben kann vor Gott. Hilf uns bitte, dass wir dadurch, dass wir einige Dinge jetzt gesehen haben, die tiefer hineinreichen, dein Abendmahl noch mehr schätzen lernen, dass wir dich mehr anbeten können, wenn wir das nächste Mal feiern. Hilf uns gerne, das Abendmahl zu feiern, denn wir haben allen Grund dazu, zu feiern. Amen.